Es ist Mittwoch, der 21. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe lange, viel zu lange nicht mit ihr gesprochen, zumindest nicht im Rahmen dieses Podcasts. Diesen Fehler gilt es nun zu beheben. Deshalb freue ich mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Social Media Expertin, Aktivistin und Moderatorin der Talkshow Dieb und Deutlich. Sie weiß also, wie es geht. Guten Morgen, Luisa Dellert.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder mit dabei sein darf.
Ja, das, und ich freue mich sehr, dass ich in dein gut gelauntes Gesicht blicke. Das ist schön. Und das hat natürlich vermutlich damit zu tun, dass du gestern Abend bei RTL den Schiffsarzt geguckt hast. Diese Sendung, der Bergdoktor meets Traumschiff meets High Alarm auf Mallorca. Wie war's?
Ich habe es nur auf Twitter verfolgt und meine Oma hat es mir tatsächlich erzählt, dass sie jetzt mal umgestiegen ist von Traumschiff auf diese neue Sendung, ich weiß gar nicht, ob die neu ist, aber auf die Sendung, weil es wohl ganz spannend sein soll.
Ja, ja, es ist ein bisschen, finde ich, so ein bisschen wie GZSZ auf dem Wasser, so rein dramaturgisch. Ich habe ja gesagt, man könnte doch diese Sendung einfach jetzt auch noch mit Titanic kreuzen, dann hätte man demnächst dann den Eisbergdoktor.
Ja, ne? Das wäre auch super. Oder du machst Sommerhaus der Stars, machst du Sommerschiff der Stars drauf und dann können sie einfach runterspringen, wenn sie keinen Bock mehr haben.
Ja, das ist auch schön. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Man sieht halt dann doch sehr, also es ist ja mal sehr stark CGI-lastig, das Ganze, das merkt man. Da kann man ruhig auch mal an die ein oder andere echte Location fahren, würde ich empfehlen. Ist ja dann auch einfacher, Gaststars zu bekommen. Ne? Du weißt ja, Drehort vor Drehbuch und so.
Ja, voll.
Ah, ja. Und eine Sache muss ich noch kurz besprechen. Hast du es mitbekommen, dass es schon wieder ein Eklat gab rund um den Schachweltmeister Magnus Carlsen, der sich wieder einmal mit dem US-Teenager Hans Niemann hatte und bei einem Online-Schachturnier am Montag, da war es so, dass Magnus Carlsen bereits nach dem ersten Zug von Niemann gesagt hat, okay, that's it, I'm out. Also es entwickelt sich immer mehr so zum Dramen-Gambit.
Ich finde es super spannend und habe das allererste Mal von Olli Schulz in Fest und Flauschig gehört, dass da dieser Fight besteht und dass da ja auch Anschuldigungen da waren, zwecks Betrug und so. Ja. Von daher fand ich das richtig interessant und ich verfolge das tatsächlich jetzt, weil ich das, ich finde diesen Bitch-Fight zwischen denen und ob da denn jetzt nochmal rauskommt, ob der jetzt da irgendwie betrogen hat oder nicht, super interessant.
Ja, ja, total, total. Also das müssen wir wirklich verfolgen. Ich meine, ganz ehrlich, also nach dem ersten Zug abbrechen, dann wäre ich auch jemand für die Schach-WM. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, also das wäre tatsächlich entspannt.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz und Baerbock in New York im Doppelpack auf der Weltbühne, das berichtet die Tagesschau. Kanzlerin Merkel kam nur einmal zur UN-Generalversammlung. Meist schickte sie ihre Außenminister. Diesmal haben sich Scholz und Baerbock angekündigt. Sie kommen zwar separat, aber mit einer gemeinsamen Botschaft. Oder, Fragezeichen, ja, die UN-Generalversammlung, sie tagt und die wichtigsten der Welt sind angereist. Unter anderem halt eben auch Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Sie sind aber nicht gemeinsam gekommen, hat da Annalena Baerbock versucht, also einem unangenehmen Smalltalk mit Olaf Scholz aus dem Weg zu gehen. Was hat es damit auf sich?
Oh, ich würde das jetzt gar nicht so tief analysieren. Ich finde es erstmal gut, dass die beiden zusammen dahin fahren, hinfliegen, um halt mit möglichst vielen Nationen an einem Tisch zu sitzen und eben Gespräche zu führen, um über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu sprechen. Aber ich finde es total wichtig, da hinzuzufügen, es ist nicht nur sinnvoll und wichtig zu reden, sondern eben auch zu machen und sich dann auch zu positionieren. Und das ist ja so ein bisschen das, was in Deutschland gerade immer noch heiß diskutiert wird, wenn Olaf Scholz halt sagt, man werde die Ukraine so lange unterstützen wie nötig, dann fragt man sich, was meinst du damit?
Naja, das alles ist ja so sattsam bekannt. Du hast die üblichen Verdächtigen, die das alles scharf verurteilen und man spricht da weitestgehend mit einer Stimme. Aber was bringt es, ne? Also ich meine, ich zitiere an dieser Stelle auch nochmal, also dass es ja nicht nur auf diesem Gipfel geht um also den direkten Angriffskrieg, sondern halt eben, es geht ja auch um die Ernährungssicherheit, ne? Es geht auch um das Thema Klimakrise. Ja. Zitat, angesichts der bevorstehenden Weltklimakonferenz werde Scholz für ambitionierte Ziele eintreten, heißt es dazu aus Regierungskreisen. Und da stellt man sich schon immer die Frage, also jetzt mal ganz simpel gesagt, wie soll man das überhaupt alles in den Griff kriegen? Denn wenn man sich sich vorstellt, dass die Klimakrise, ich glaube, da gibt es ja nur noch wenige, die daran wirklich ernsthaft zweifeln, die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist, dann ist es natürlich in gewisser Hinsicht auch schon ganz bitter, dass so wahnsinnig viel Geld und so wahnsinnig viel Intelligenz und Man und von mir aus auch Womanpower plötzlich in Aufrüstung und Kriegstaktik fließt, während man sich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren sollte.
Total, auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das hat niemand gewusst, ja, aber auf der anderen Seite gibt es in Deutschland einfach eine Politik, eine jahrelange Politik, die sich quasi abhängig von Russland gemacht hat. Und von daher muss man da natürlich jetzt schon mal hingucken, was passiert denn dann jetzt, was macht unsere Ampelkoalition? Und ich finde halt, die Klimakrise, die verlieren wir halt gerade total aus den Augen. Ja? Also da gibt es Politiker, die auf einmal wieder Atomkraftwerke länger laufen lassen möchten, neu bauen am besten, Tagebau weiter fördern wollen und ja, das sind halt alles so Dinge, die schmerzen und die hört man nicht gern, wenn man dann auch noch weiß, das 1,5-Grad-Ziel, das können wir vergessen und wir stehen da noch vor viel größeren Herausforderungen. Da fragt man sich, wie soll es weitergehen?
Übrigens, was die AKW angeht, könnte man aber natürlich auch sagen, wo du es gerade aufgebracht hast, sie sind ja bis zu einem gewissen Grad zumindest erstmal sehr CO2-ausstoßarm. Sie gelten ja mittlerweile ja auch als klimafreundlich, wie festgestellt wurde. Dieser Streckbetrieb, über den ja immer diskutiert wird, als Pragmatiker, der ich ja bin, aus dem Ruhrgebiet stammt, würde ich ja mal sagen, ja mein Gott, dann mach's halt noch 2-3 Jahre, bis wir dann die erneuerbaren Energien so hochgefahren haben, dass sie dann zur Grundversorgung reichen. Was spricht da eigentlich dagegen? Weil jetzt ist doch eigentlich auch wurscht, oder?
Ja, Micky, da bin ich total bei dir. Also ich halte auch nichts davon, jetzt so utopisch darüber zu sprechen, wie wollen wir von heute auf morgen weg davon, weil das geht nun mal nicht, das wissen wir auch. Und wie du schon sagst, da aber dann auch eine Exit-Strategie irgendwie zu finden und zu fahren, ist halt super wichtig. Und gleichzeitig muss man dann halt darauf vertrauen, dass wenn PolitikerInnen jetzt darüber sprechen, hey, wir wollen die länger laufen lassen, dass sie dann natürlich auch diesen Exit finden und gleichzeitig erneuerbare Energien ausbauen. So, ne? Also das wäre wichtig. Ja. Aber ich sehe es wie du, dass du nicht von heute auf morgen sagen kannst, ey, das können wir so nicht mehr machen. Das ist ein wichtiger und schöner Gedanke, aber so funktioniert es leider nicht.
Naja, ist ja auch im Sinne des CO2-Ausstoßes ja allemal besser, als jetzt Kohlekraftwerke die ganze Zeit laufen zu lassen. Und da man ja nun jahrelang AKW in Betrieb hatte, die weitestgehend in Deutschland ja auch als sicherer gelten als in anderen Regionen der Welt, da erschließt sich mir halt nie so ganz, warum man nicht einfach sagt, komm ey, die 2 Jahre, bis wir das andere Modell dann wirklich richtig hochgefahren haben, das kann mir auch so keiner richtig erklären, außer dass man sagt, naja, das möchte jetzt beispielsweise Wirtschaftsminister Habeck seiner grünen Basis nicht auch noch zumuten, zusätzlich zu dem, was man da ohnehin schon alles hat mit sich machen lassen müssen.
Ja, und ich finde, da muss man dann einfach auch realistische Kompromisse eingehen und wenn wir dann übers Endlagern zum Beispiel auch sprechen, das müssen wir auch in 3 Jahren noch tun, ne? Also ob wir das jetzt heute machen oder in 3 Jahren. Und von daher bin ich da völlig bei dir zur Überbrückung auf jeden Fall. Aber der Exitplan und die Strategie, das muss stehen und parallel erneuerbare Energien ausgebaut werden.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Es kursierte gestern ein Hashtag Danke Robert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es hat nichts mit den Heldentaten von Robert Geis zu tun, sondern auch das bezieht sich auf unseren Wirtschafts- und auch Klimaschutzminister, der, also zumindest über sein Ministerium, hat verkünden lassen, dass die Gasspeicher bereits zu 90% gefüllt seien. Und das ist ja zunächst einmal eine sehr, sehr gute Botschaft, denn dieser vermeintliche Eiszapfenwinter ist da ja mutmaßlich abgewendet, wenngleich Habeck ja ein paar Abers und Wenns eingebaut hat im Sinne von, naja, der Winter darf natürlich jetzt auch nicht zu kalt werden und da muss man auch ein bisschen sparen, überall die Leute müssen schon gucken, aber erstmal ist das doch gut. Also dieses Danke Robert ist ja für ihn auch mal ganz schön, denn zuletzt ist er ja nicht so wahnsinnig gut weggekommen.
Nee, das ist er tatsächlich nicht und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die vielleicht unter dem Hashtag vielleicht doch nochmal so andere Emotionen beschreiben, als die es tun, die jetzt Robert dafür wirklich danken, ne? Weil es gibt einfach Menschen, die total am Struggeln sind und die vergessen werden und die bestimmt wirklich nicht wissen, wie sie gut über den Winter kommen, egal was jetzt gerade passiert. Und ich finde, da darf man seinen Emotionen ruhig freien Lauf lassen, solange es konstruktiv bleibt. Deswegen müssen wir nicht über Twitter reden.
Ja.
Und
das ist richtig,
auf der anderen Seite, es war jetzt auch irgendwie im Gespräch, dass vielleicht die Gasumlage nicht kommt.
Genau.
Und von daher, jeder Cent, denen wir erstmal weniger bezahlen müssen, finde ich persönlich erstmal super und wichtig, was Entlastungen angeht. Aber auch da wieder, ne, am allerliebsten wäre es mir halt, wenn wir irgendwie ganz schnell vom Gas wegkommen und weniger brauchen und uns irgendwie dann auch gleichzeitig mehr um Windräder und Solarenergie kümmern.
Ja, wenn Menschen wie Markus Söder beispielsweise sich nicht darum sperren, wobei ich das irgendwie auch ganz lustig fand, was Felix Lobrecht die Tage gesagt hat bei Gemischtes Hack, als er sagte, ich mache jetzt keinen Berliner Akzent, sonst wird er mich bis in alle Zeiten hassen. Aber sinngemäß, er war gerade eben noch in Bayern und er würde sagen, komm, nee, also nicht in Bayern, keine Windräder. Die Gegend ist einfach zu schön. Vielleicht hat er auch einfach recht, vielleicht muss man es auch wirklich sagen, wir müssen einfach die Zahl der Windräder in Niedersachsen einfach verdreifachen und dafür Bayern einfach optisch schonen. Da würde ich schon tatsächlich schon mit Markus Söder auch mitgehen und sagen, pass auf, fahr das einfach richtig hoch, Ostwestfalen, Niedersachsen, vierfache Menge Windräder und stattdessen dann in Bayern muss man dann gucken, was man sonst macht da. Vielleicht irgendwo Solarpanels mehr oder so.
Übrigens, Bayern ist auch noch eines der wenigen Bundesländer, in denen Unternehmen kostenlos Wasser sich eigentlich aus dem Brunnen abschöpfen dürfen, um damit dann zu produzieren. Ne? Also auch schick.
Schauen Sie, das ist das bayerische Wasser, das ist Viva con Agua. Ne? Übrigens, wo wir gerade drüber sprechen, also nicht nur Markus Söder bietet andauernd seine Hilfe an, sondern im Grunde genommen auch seine Rapper-Entsprechung, und zwar Rapper-Kollega. Die Berliner Zeitung schreibt unter anderem, Rapper-Kollega bietet sich der Politik als Berater an. Er wolle sich, Zitat, für das Wohl der Bevölkerung einsetzen. Er bot sich als Ansprechpartner und Berater an, also in seinem Instagram-Post schreibt Kollega oder hat schreiben lassen, man weiß es nicht. Die Zeiten werden härter und die Menschen ärmer. Zukunftsangst und Unsicherheit steigen. Ich fordere alle Politiker, die noch einen Funken Ehre, Werte und Idealismus haben, dazu auf, sich sofort parteiübergreifend gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen. Meinst du, das war vielleicht auch der Anlass, warum Friedrich Merz, der ja, wie wir alle wissen, großer Kollega-Fan ist, gesagt hat, ich biete Olaf Scholz an, dass wir uns zum Essen treffen, dass wir parteiübergreifend zum Wohle der Bevölkerung. Ist es so? Hat Kollega möglicherweise Merz und Scholz geeint?
Ich glaube schon. Und wenn Kollega dann noch der ist, der das Essen an den Tisch bringt, ist doch auf jeden Fall eine neue Netflix-Serie.
Auf jeden Fall proteinreich, ja.
Aber mal im Ernst, ich habe das gelesen und ich fand es erst total lächerlich. Mhm. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, okay, der erreicht ja eine Zielgruppe, also wirklich Menschen, die ich oder die in Olaf Scholz oder die du eigentlich gar nicht erreichen würdest. Und die eigentlich,
das glaube ich auch.
Genau, die gar keinen Bock haben, über Politik zu sprechen oder vielleicht auch nicht gehört werden. Ne? Mhm. Und von daher finde ich erstmal den Impuls, dass Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten über Politik sprechen, gar nicht schlecht, wenn sie damit irgendwie andere damit in Berührung bringen. Ja. Ob er jetzt der richtige Berater wäre, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Wer wird dann auch Justizminister, Jesus? Oder was kommt dann als nächstes? Das ist ja schon spannend. Also man muss ja sagen, also Kollege hat es immer in dem Alleingang geschafft, den Echo abzuschaffen. Das heißt, er ist durchaus in der Lage, Positives für die Gesellschaft zu bewirken. Immerhin, das muss man auch sagen. Andererseits, mit seinem ja dann doch vorhandenen Antisemitismusproblem wäre er vielleicht doch eher einer für die Dokumenta, muss man sagen. Ne? Also man weiß nicht genau, was da...
Ja, es ist schwierig, aber ich hoffe, er erreicht ein paar Menschen, die bisher noch nicht mit Politik sich auseinandergesetzt haben und jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Wikipedia oder auf Spiegel oder NTV rumsurfen.
Die unbequeme Meinung.
Queen-Programm als Signal. Lindner fordert Deckelung des Rundfunkbeitrages. Das berichtet der Tagesspiegel. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sieht der Finanzminister erhebliches Einsparpotenzial. Als ein Argument führt er ein TV-Beispiel vom Vortag an. Zitat von Lindner, dass ARD, ZDF und Phoenix Live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London senden und mit jeweils eigenem Personal in London sind, belegt anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gibt. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und er ist auch für eine Aussetzung der Gebührenerhöhung, denn das würde die Menschen in einer Zeit rapide steigender Preise entlasten. Diese Gebührenerhöhung ist, wenn ich mich nicht irre, Ende 2024 könnte es passieren. Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro. Also zunächst einmal denkt man natürlich, also ich zumindest denke das ist ja ein beliebter Take im Wahlkampf, denn bald sind Wahlen in Niedersachsen. Mhm. Da kommt das natürlich sehr, sehr gut. Gleichwohl, wenn man sich wirklich mal vergegenwärtigt, was das da war am Montag, würde ich sagen, in bestem Markus Lanz-Sprech, da dann Punkt.
Ja. Also, ich bin zur Transparenz, NDR, Dieb und Deutlich Talkshow. Ja. Ich bin
WDR grüßt auch freundlich, ne? An dieser Stelle.
So. Und trotzdem finde ich, dass es echt Dinge zu kritisieren gibt. Und da hat Christian Lindner auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Und ich finde, es ist auch erstmal eine gute Idee zu schauen, wie man BürgerInnen entlasten kann. Und die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ja? Aber wie du schon sagst, kommt natürlich ein bisschen polemisch rüber. Und man könnte ja auch einfach sagen, Mensch, Christian Lindner, setz dich doch noch mal ein bisschen mehr mit dem 9-Euro-Ticket auseinander. Das kann ja auch viele Menschen.
Ist aber jetzt ein Modebautismus.
Ja, ich weiß,
ne?
Aber mache ich hier gerne. Und ich finde, da kann man auch drüber nachdenken. Oder, um noch tiefer ins Modebautismus abzusteigen, wie wäre es denn, wenn man mal überlegt, ob es nicht auch Einsparpotenzial bei den Abgeordneten im Bundestag oder in den Ministerien gibt. Ich weiß,
jetzt
es klingt jetzt...
Jetzt wird's rude.
Ja,
jetzt
genau, rude. Damit lande ich bestimmt auch auf Twitter. Aber ich finde, dass unsere PolitikerInnen eine Vorbildfunktion haben. Und ich finde, es ist ein gutes Zeichen nach draußen, wenn man sagt, okay, hey, wir gucken bei uns jetzt auch mal, wie wir irgendwie auch Kohle einsparen können. Und da gibt es ja viel einzusparen, ne? Und deswegen... schwierig. Also Idee an sich gut, Kritik an Öffentlich-Rechtlichen insofern auch total legitim. Ob es jetzt wirklich der Rundfunkbeitrag sein muss oder man nicht doch ans 9-Euro-Ticket rangeht, weiß ich nicht.
Ja, also wir gehen einfach mal davon aus, also ich hoffe es nicht, aber wir gehen mal davon aus, die Situation bleibt auch 2024 angespannt. Das haben die 2020er uns ja nun wirklich mittlerweile schon beigebracht, dass man eigentlich aus der Krise nicht mehr so richtig rauskommt. Und da natürlich die Gebühren zu erhöhen, aus der Stimmung des Momentes jetzt gerade heraus, das ist ja wirklich so ein bisschen so, als würden die Geissens jetzt ein Crowdfunding starten, damit irgendwie Davina Shakira ihr WG-Zimmer zahlen kann während des Strassstein-Klebestudiums auf der Julia-Siegel-Uni. irgendwo in Rimini. Also das ist natürlich echt ein bisschen problematisch in der Situation, so aus dem Massagesessel heraus zu sagen, Leute, ist es knapp. Und das ist leider ein bisschen das Problem, das die Öffentlich-Rechtlichen gerade haben. Sie sind halt wirklich, sie haben da eine richtig offene Flanke. Und wenn man das jetzt nicht gut managt, dann kriegst du da natürlich auch wirklich nicht mehr die Tür zu oder den Geist aus der Flasche, nenn es wie du willst. Also
total.
Echt schwierig.
Und Micky, darf ich noch einen Punkt sagen, weil vielleicht
aber
ja
du
auch,
darfst auch drei Punkte sagen, wenn
vielleicht
du möchtest.
Ja auch die richtige Leute hier zuhören. Ich finde auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen Probleme damit haben, unterschiedliche Filterblasen abzubilden. Also es fehlt mir so ein bisschen an Konservativen und Liberalen. Und das finde ich schade. Ja. Und ich rede ganz oft mit Menschen, die halt sagen, ey, da wird in den Talkshows nur über uns geredet und nicht mit uns. Und wenn mit uns geredet wird, dann nur kurz vorm Wahlkampf. Und ich finde einfach, da muss mehr passieren und geschaut werden, wie man wirklich die Menschen auch in diese Formate mehr mit integriert, damit sie einfach eine Stimme bekommen.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Freizeitmonitor 2022. Internetsurfen ist beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen. Darüber schreibt die Zeit. Zu Hause vor dem Tablet oder im Fernseher nach wie vor verbringen die Deutschen ihre Freizeit, einer Umfrage zufolge, am liebsten in den eigenen vier Wänden. Ja, wie aus dem Freizeitmonitor 2022 der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht, ist das Internet die am häufigsten genannte Beschäftigung der Befragten. 97% surfen in ihrer Freizeit im Netz. Vor 10 Jahren waren es nur etwa halb so viele. 2012 hatten lediglich 53% angegeben, regelmäßig online aktiv zu sein. Inwieweit fühlst du dich von dieser Studie, wie sagt man so schön, abgeholt?
Ja, 100% auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, fairerweise, ich glaube, dass das ganze Corona-Jahr oder die Corona-Jahre das noch begünstigt hat, ne? Aber wenn ich mir meinen kleinen Bruder angucke, Twitch, YouTube, nach der Schule, in der Schule, auf dem Weg, also gerade die junge Generation wird leider damit groß. Ja. Und was mich nicht so abholt, ist das Fernsehen gucken. Das mache ich ehrlicherweise gar nicht mehr.
Ah, okay.
Ich bin wirklich nur noch in Mediatheken unterwegs.
Interessant, ja, doch.
Oder zählt das auch?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Ist die Mediathek, ist ja dann streng genommen, ist es ja Internet.
Ja, genau.
Ne? Also wäre dann ja in diesem Falle, aber dann zumindest nicht Social Media. Denn Social Media spielt natürlich auch mittlerweile eine extrem große Rolle und ist sicherlich einer der Haupttreiber, warum so viele Menschen so viel Zeit im Internet verbringen. Übrigens ja auch nicht nur Jugendliche, das gilt ja auch für ältere Menschen. Der Fernseher bei uns zu Hause läuft ja schon, also meistens morgens, so klassisch Morgenmagazin oder Kika, also je nachdem.
Schön.
Und dann halt so abends wieder, ne, so zur Talkshow-Zeit. Also das ist ja etwas, was ja offensichtlich auch viele Menschen machen, denn die Talkshows, Markus Lanz zuvorderst, Maischberger und Co., die werden ja schon sehr intensiv geguckt. Das heißt, den Menschen ist ja auch nach Einordnung, um es mal so zu sagen, und von mir aus auch Streit im produktivsten Sinne. Und dann sind halt aber eben noch diese Freizeitbeschäftigungen dazwischen, die es ja halt eben auch gibt. Zum Beispiel ist es, dass 2 von 3 Befragten ihre Zeit mit der Partnerin oder dem Partner verbringen. Dann wird noch gebacken und gekocht und fast ebenso viele genießen es, in Ruhe einen Kaffee zu trinken oder einfach mal nichts zu tun. 57% gehen wenigstens einmal die Woche spazieren oder halten sich in der Natur auf. Das sind aber dann natürlich diejenigen, die nach 2 Minuten in der Natur erstmal zum Handy greifen, um bei Instagram zu dokumentieren, wie sie sich in der Natur aufhalten.
Ja, fühle ich mich auch ertappt.
Ja, same here. Guilty as charged. Ja. Also da erinnere ich mich an einen Moment, da saß ich irgendwo und habe wirklich auch da ganz ruhig gesessen und die Natur genossen, aber im Grunde genommen die Natur gar nicht mitbekommen, weil ich nämlich twitterte, dass ich da gerade sitze und die Natur genieße und in dem Moment dachte, was bist du eigentlich für ein dämliches Arschloch? Jetzt guck doch mal, was du hier gerade treibst. Also sinnentleerter geht es ja gar nicht, aber du hast natürlich komplett recht, dass spätestens auch mit der Corona-Zeit das Ganze natürlich auch nochmal extrem hochgefahren worden ist. Klar, ist ja auch spannend, dieser Zauberkasten. Da passiert ja immer was Neues.
Ja, es ist spannend und Metaverse wird das Ganze natürlich nochmal auf ein neues Level bringen, aber es ist natürlich auch gefährlich, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht, das jetzt
irgendwie auszuführen. Glaubst du an dieses Metaverse? Weil das, was man zuletzt gesehen hat, sah ja so ein bisschen aus wie der stümperhafte Versuch jetzt Second Life von irgendwie 2008 nochmal wieder zu beleben. Also richtig überzeugt habe ich das alles noch nicht.
Ich fühle das gar nicht. Ich fühle das wirklich überhaupt nicht. Kann mir vorstellen, dass das was werden kann. Ist ja aber auch klimaschädlich, also auch nicht so ganz geil. Also ja, hoffe ich einfach
stimmt, kommt
mal,
auch dazu.
Ja. Hoffe ich einfach mal, dass sich das irgendwie nicht durchsetzt. Aber wer weiß das schon?
Das ist sie jetzt, die Wende.
Meghan bittet Charles um 4-Augen-Gespräch, das berichtet NTV. Der Abschied von der Queen dürfte besonders Prinz Harry schwer gefallen sein, doch nun sind die Trauerfeiern vorbei und er und seine Frau womöglich schon auf dem Weg zurück in die USA. Zuvor jedoch soll Herzogin Meghan eine ganz besondere Bitte an den neuen König Charles gerichtet haben. Ja, sie wolle wohl sie hat Prinz Charles, dem Dritten, einen Brief geschrieben, in dem sie um ein 4-Augen-Gespräch gebeten habe. So wolle die 41-Jährige reinen Tisch machen, bevor sie und ihr Mann wieder zurück in die USA reisen. So wird jemand zitiert. Neil Sean, der Adelsexperte, der für NBC arbeitet. Also genau, also der größte Junggesellenabschied der Welt ist vorbei. Und jetzt das. Und wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Was geht dir da so durch Kopf und Herz?
Also ich mache mich jetzt bestimmt unbeliebt, aber so alles, was mit der Royal Family und so zu tun hat und mit der Queen, das interessiert mich ja alles gar nicht.
Ah, okay.
Ich bin da gar kein Fan von.
Ja. Also lief bei dir weder ARD, ZDF noch Phoenix?
Also wirklich, das lief alles nicht bei mir und läuft alles nicht bei mir, wenn da irgendwas mit dem Königshaus kommt. Aber reden ist ja immer wichtig, ne? Einander zuhören ist immer wichtig und von daher finde ich es stark, wenn sie sagt, alles klar, wir müssen dann nochmal reden und reinen Tisch machen, warum nicht? Und gleichzeitig möchte ich echt nicht in ihrer Rolle stecken, weil die ja so auseinandergenommen wird in der Presse. Die kann ja machen, was
aber
sie...
Aber findest du zu Unrecht oder... also ich glaube, da gibt es ja weder 0 noch 100%. Also irgendwo so in diesem riesigen Grau liegt da ja für mich die Wahrheit. Das ist jetzt natürlich eine sehr diplomatische Aussage.
Wollte ich gerade sagen, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Aber ich kann mich auch gerne unbeliebt machen an dieser Stelle. Denn für mich ist Meghan, also abseits dessen, dass ich durchaus glaube, dass da einige Dinge, die sie offenbart hat, zu 100% der Realität entsprechen, glaube ich aber halt einfach auch, dass sie auch ein Produkt von Hollywood ist und sie natürlich auch sehr viel Showbiz ist. Und ich an Charles Stelle hätte wahrscheinlich jetzt erstmal kein großes Interesse, denn meine Sorge wäre, sobald ich mich unter 4 Augen mit ihr unterhalten hätte, dass 2 Tage später sie bei Oprah sitzt und exakt das alles erzählt, was ich mit ihr besprochen habe und das dann auch nochmal entsprechend verschärft wird, damit da auch alle sitzen und sagen, um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich. Also sie ist da für mich schon echt ganz weit vorne im, wie soll ich das sagen, im Abschöpfen persönlicher Erfahrungen, die man früher auch einfach mal für sich behalten hat.
Ja, ich stecke da nicht tief genug drin. Ich weiß, was du meinst. Und am Ende des Tages denke ich immer, wie du es auch gesagt hast, die Wahrheit steckt irgendwo dazwischen. Also ich kenne weder Meghan noch Charles. Und von daher ist es immer nur das, was man von außen mitbekommt. Und ich weiß selber, wie es ist, von außen immer beurteilt zu werden. Nur irgendwie aus dem Fernsehkasten oder aus dem Handybildschirm. Ja. Und von daher... I don't know. Sollen die mal machen und für mich brauchst keine Monarchie und deswegen gucken wir mal, wie es weitergeht.
Übrigens, wo Charles und Meghan ja nur wirklich Anknüpfungspunkte haben, beide kommen ja aus extrem dysfunktionalen Familien. Da hätten sie eigentlich ja wirklich ein Gesprächsthema.
Das stimmt.
Papala Paparazzi.
Wir bleiben noch mal kurz in diesem Fachbereich. Adam Levine, angebliche Affäre, behauptet, er will sein Kind nach ihr benennen. Das berichtet die Gala. Schwere Vorwürfe gegen Adam Levine. Ein Instagram-Model meldete sich zu Wort und behauptete, eine Affäre mit dem Maroon 5-Sänger gehabt zu haben. Er wolle sogar sein ungeborenes Kind nach ihr benennen. Nun meldet sich der Musiker zu Wort. Ja, es war dann so, eine Frau namens Samna Straw, die hatte am Montag dann ein Video bei TikTok hochgeladen, da wo man das heutzutage macht. Und das ging dann binnen weniger Stunden viral. Und da hat sie gesagt, dass sie nicht nur eine Affäre mit dem Frontmann von Maroon 5 gehabt hätte, sondern dass er auch ihr geschrieben habe, ob es, ich zitiere an dieser Stelle, okay, ernst gemeinte Frage, ich bekomme ein weiteres Baby und wenn es ein Junge wird, würde ich es wirklich gerne Sumner nennen. Ist das okay für dich? Todernst. So, da hat sie dann so quasi das Handy-Display gezeigt, um zu zeigen, pass auf, diese Nachrichten sind echt. Das gab natürlich dann entsprechenden Zirkus und Adam Levine hat mittlerweile bei Instagram gestanden, er hatte gesagt, ich hatte keine Affäre, aber ich habe in einer bedauerlichen Phase meines Lebens eine Grenze überschritten. In bestimmten Momenten wurde es unangemessen. So, kannst du mir das mal übersetzen?
Also zwei Gedanken dazu. In erster Linie tut mir am allermeisten das ungeborene Kind leid, das später mal auf TikTok und überall im Internet darüber lesen wird, was Papa, Mama und andere Beteiligte da so gemacht haben. Das finde ich ganz schwierig. Ja. Und dann auch die Frage, also wie pervers eigentlich, also was denkt er denn, wenn er dann das Kind auf dem Arm hält oder an was bei dem Namen? Ja, ja. Weißt du, das, da dachte ich, okay, mega strange, also ich nenne jetzt mein Kind nach einer Frau, die ich geil finde oder hübsch finde. Mhm. Also mega, also du merkst, ich bin sprachlos und ich finde es ganz schwierig.
Ist auch ein bisschen schwierig, der Frau zu erklären, die gerade dieses Kind austrägt.
Ja,
also
ja,
das ist ja in dieser Situation ja auch.
Am Ende des Tages verlieren da alle Beteiligten einfach. Ja, da verlieren einfach alle und da geht keiner als Gewinner und glücklich bei raus.
Ja, oder Sting, der ja eigentlich Gordon Sumner heißt, der sitzt vielleicht irgendwo und sagt, da kannst du mal sehen, die Leute lieben mich und dann sagt man irgendwann, Sting, pass mal auf, das hat mit dir wirklich gar nichts zu tun. Ja, also wirklich, wirklich wahnsinnig bittere Geschichte.
Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, er hat ja zwei andere Kinder, ne? Ich glaube Dusty und Rose heißen die, nach wem die denn benannt wurden?
Vielleicht für die Frau von Adam Levine, wenn sie sich davon wieder erholt hat. Vielleicht einfach nochmal das Handy checken oder so diverse Instagram-Nachrichtenboxen. Da wird dieser Name möglicherweise auch wieder auftauchen. Ja, ganz schwierig. Luisa, ganz zum Schluss, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben. Ich nehme hier gerade auf im Kinderzimmer meiner Tochter. Du hast es schon gesehen, es sieht hier wirklich aus. Also nicht nur Gaspreise explodieren, sondern offensichtlich auch irgendwas im Zimmer meiner Tochter. Und die Frage war, du hattest dich unlängst bei Deep und Deutlich mit jemandem unterhalten und da geht es unter anderem darum, inwieweit ich meine Tochter dazu verpflichten kann, das Zimmer aufzuräumen.
Ja, richtig. Ich habe mit Herr Anwalt gesprochen. Das ist einer der größten deutschen TikToker, der sich mit Jura beschäftigt und das jungen Leuten
Herr
erklärt.
Anwalt.
Herr Anwalt. Und da haben tatsächlich junge Leute gefragt, Herr Anwalt, muss ich denn wirklich zu Hause aufräumen? Mhm. Und dann hat er das erklärt und meinte, ja, es ist leider so, dass eure Eltern euch tatsächlich Aufgaben geben dürfen und ihr müsst im Haushalt helfen. Und das wusste ich nicht, das war mir gar nicht so klar.
Ja, ja.
Aber da kannst du wirklich froh sein, wenn deine kleine Tochter gerade noch Bock hat, von alleine dir zu helfen.
Also sobald Pippa wach ist, werde ich ihr das auf dem Weg zur Schule vorspielen. übrigens finde ich super, dass ein TikToker, der Jura studiert, sich Herr Anwalt nennt. Das heißt, wenn ich demnächst mal irgendwie eine Schusswunde habe oder so, dann suche ich einen TikToker namens Herr Doktor. Und der kann dann kann ich da zusammenflicken. Sehr schön. Luisa, ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass wir mal wieder gesprochen haben. Wir beide sitzen ja, wenn ich mich nicht irre, sogar am Donnerstag gemeinsam auf einer Kongressbühne.
Hast du
ja,
recht,
mit Mareile Ide und moderieren wird Hajo Schumacher. Das wird ja wie so eine Art Familientreffen. Das ist doch toll.
Das wird ein Fest, ich freue mich.
Wie schön, ich freue mich auch total darauf. Ich freue mich sowieso immer mit dir zu sprechen. Von daher, jetzt haben wir das ja schon mal vis-à-vis geschafft.
Das wiederholen wir bald in der Karaoke-Bar auf jeden Fall nochmal.
Oh, fantastisch, sehr gut. Wir haben ein Date und wir haben einen Deal. Luisa, vielen, vielen Dank. Wir lassen es nicht wieder zwei Jahre werden, okay?
Das machen wir nicht.
Sehr schön. Danke dir.
Bis bald.
War ganz toll. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marinic und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben, und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll, es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.